Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
Wir sind überzeugt, dass Elektromobilität der richtige Weg ist. Und es ist die Frage, wie schnell passiert das jetzt? Jetzt haben wir womöglich für den Augenblick mal einen Rückschlag, dass wir ein bisschen mehr Zeit brauchen, um den Ausbau herzustellen. Aber trotzdem sehen wir bei uns eine positive Richtung, wenn wir immer davon sprechen, Elektromobilität soll sich durchsetzen. Ich finde, am Ende muss man leben und leben lassen. Es gibt Menschen, die weiter einen Verbrenner fahren wollen oder müssen. Sie können da schon das Fahrzeug optimieren. Wir reden da von 75% der Inhalte eines Fahrzeugs über Software gestalten und das over the air. Das ist die Flexibilität, die in den neuen Fahrzeugen möglich ist.
Es ist Freitag, der 5. April und wir melden uns zurück aus unserer kleinen Osterpause. Und ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier
und Martin Käble.
Heute geht's um den Smart. Die einen haben ihn geliebt, die anderen eher gehasst, so als kleines nerviges Mini-Auto. Aber so richtig egal ist der Smart eigentlich niemandem gewesen. Also dieses Kleinwagenprojekt für die Stadt, das Mercedes-Benz in der Mitte der 90er Jahre auf unsere Straßen geschickt hat. Und es war so ein Zweisitzer, den man sogar querparken konnte und der nur ziemlich wenig Sprit verbraucht. Eigentlich keine schlechte Idee. Inzwischen ist aber alles anders. Der Zweisitzer läuft in der Produktion aus und Smart ist inzwischen ein Gemeinschaftsunternehmen von Mercedes-Benz mit dem chinesischen Autohersteller Geely. Die Autos sehen auch völlig anders aus und werden ausschließlich in China produziert. Und darüber, was mit dieser irgendwie doch kleinen Automobil-Ikone passiert ist und warum es vielleicht doch irgendwann wieder einen Zweisitzer geben wird, darüber habe ich mit Wolfgang Ufer gesprochen, dem Chef von Smart Deutschland.
Das war die Woche.
Ja, es gab diese Woche neue Zahlen zur Inflation von Eurostat. Und zwar lag in Europa der Märzwert jetzt deutlich unter den Erwartungen auch der Experten, also im positiven Sinne. Wir sind jetzt nur noch bei 2,4% Inflation. Es hat sich also der Preisanstieg weiter verlangsamt und kommt jetzt langsam auch wirklich in die Richtung, wo die EZB die Inflation haben will, nämlich rund um 2%. Das heißt, vielleicht sind dann auch mal Zinssenkungen drin. Und es gibt Ökonomen, die wirklich jetzt ganz klar sagen, also das Thema Inflation, das ist wirklich vorbei. Das ist durch, auch in Deutschland. Gab es zum Beispiel Sebastian Dulin, sehr renommierter Ökonom von der Böckler Stiftung, der genau das diese Woche gesagt hat.
2%, das habe ich tatsächlich ursprünglich auch mal im VWL-Studium gelernt, dass 2% so das ist, wo die EZB oder überhaupt die Zentralbanken sich dann auch darauf einlassen und nicht mehr so nervös sind. Aber irgendwie widerspricht es ja doch so einem Lebensgefühl, das ehrlich gesagt auch ich habe. Also ich bin jetzt nicht so der Meckerer, aber wenn ich jetzt essen gehe mittags oder ins Restaurant gehe, ist doch alles krass teuer geworden. Also irgendwie, früher war es noch üblich, dass man mittags hier vielleicht noch in der Gegend ein Gericht für unter 10 Euro bekommen konnte. Das war ja dann irgendwie so das, worauf man sich vielleicht gerade noch eingelassen hat. Das ist völlig ausgeschlossen. Eine Pizza kostet mittlerweile, fängt irgendwie bei 12, 13 Euro an, passt da genauso. Also da ist doch überhaupt nichts von einer fehlenden Inflation zu spüren.
Oder? Ja, absolut. Also wir waren ja neulich zusammen lunchen und haben genau darüber uns auch aufgeregt. Also ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, wahrscheinlich auch Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, die da wirklich teilweise sauer sind und denken, okay, dann gehe ich halt nicht mehr so oft essen. Und genau deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut und mal ein bisschen recherchiert und wollten das besser verstehen, wie kann das eigentlich sein? Also einerseits diese nachlassende Inflation und andererseits diese hohen Preise in den Restaurants. Ich meine, das Allerwichtigste erste ist natürlich das große Problem, dass wenn Inflation nachlässt, heißt es ja nicht, dass die Preise sinken.
Ne? Okay,
sondern,
okay.
Und das ist, glaube ich, auch die bisschen unschöne Botschaft für uns alle, also ob die 12, 13, 14, 15 Euro Pizza jemals wieder runter auf 10 oder 11 geht, wahrscheinlich nicht, aber hängt von vielen Faktoren ab. Wir wollten jetzt einfach nur mal verstehen, warum die Gastronomie weiter diese Preise hat und was da die Faktoren dahinter sind. Und vielleicht zunächst mal im Rückblick gab es ja zwei Probleme, die auch insgesamt bei der Inflation treibend waren. Ja, das eine waren die Energiepreise seit dem Ukraine-Krieg, das haben wir hier auch im Podcast oft besprochen. Das ist was, das haben sicherlich viele mitbekommen, was mittlerweile nachgelassen hat als Effekt. Ja, also das sollte jetzt nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass
stimmt,
die Pizza
also Strom- und Gaspreise sind runter.
Genau, ja. Genau. Und die sind tatsächlich auch wirklich gefallen. Also hat nicht nur der Anstieg nachgelassen, die sind ja wirklich gefallen. So, der zweite Effekt, hochrelevant für die Gastronomie, sind die Lebensmittelpreise. Auch die waren ja in den letzten zwei Jahren angestiegen, teilweise auch durch den Ukraine-Krieg. Da gibt es viele Gründe. Das haben wir alle im Supermarkt gemerkt. Und auch hier gibt es mittlerweile eine Entspannung. Das ist ganz interessant. Also Eurostat sagt tatsächlich sogar diese Woche explizit, dass sich der Preisanstieg bei den Lebensmitteln besonders dort verlangsamt hat. Auch hier wieder ganz interessant, da kann man zum Beispiel Gemüse mit rausnehmen, das wird viel in Gewächshäusern angebaut und da ist dann natürlich auch wieder der Energiepreis ein indirekter Grund, warum es sozusagen auch da Entspannung gibt. Also Gemüse ist in Teilen wirklich deutlich nachgelassen bei den Preisen. Man muss jetzt für die Gastronomie sagen, es gibt natürlich einzelne Kategorien, vermutlich bestimmte Fleischsorten oder so, die möglicherweise immer noch sehr teuer sind, ja, oder schwanken, sagen wir mal, weil es einfach volatil ist am Markt. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Druck von der Lebensmittelseite eigentlich für die Gastronomie nicht mehr so stark, was die Preise angeht.
Jetzt werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sagen, jetzt haben Sie uns zwei Punkte genannt, die eigentlich dafür sprechen, dass die Preise ja langsam auch wieder nach unten gehen könnten. Das Problem ist, bei diesen, auf der einen Front ist es sozusagen ruhiger geworden bei Lebensmitteln und bei Energie, aber es sind neue Probleme dazugekommen für die Gastronomie und die sind just eigentlich alle so um diesen Jahresanfang dazugekommen. Deswegen spürt man das vielleicht auch aktuell ganz besonders. Das eine ist, dass der allgemeine Mindestlohn, der ja nun nicht nur die Gastronomie, sondern viele Branchen betrifft, zum Jahresanfang angehoben worden ist. Für die Gastwirte hat das eine ganz besondere Bedeutung, weil dann natürlich ganz viele Leute in diesem, sagen wir mal, Niedriglohnsektor arbeiten, also da, wo der Mindestlohn auch wirklich eine Rolle spielt und wichtig ist. Und das ist einfach ein Faktor, den die nicht wegrechnen können. Zum Zweiten ist, das haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, eine Steuererleichterung gestrichen worden, die für die Gastronomie seit der Pandemie galt, nämlich die verminderte Mehrwertsteuer. Also während der Pandemie hat man gesagt, wir müssen dieses Gastrogewerbe schützen, wir müssen denen helfen. Also hat man die Mehrwertsteuer auf 7% gesenkt und jetzt ist sie auf 19% hoch. Also das macht ordentlich was aus. Hm. Das spürt man wirklich bei jeder Pizza und bei jeder Pasta, merkt man diesen Preisanstieg.
Okay, also das ist zusammengefasst schon mal ziemlich hart, weil im Grunde genommen sind diese größeren Effekte Energie, Lebensmittel haben zwar nachgelassen für die Gastronomen, aber die Gastronomen spezifisch haben dann eigentlich direkt wieder neue Dinge draufbekommen dieses Jahr, eben wie du sagtest, insbesondere die Mehrwertsteuer. Und es gibt, glaube ich, noch mehr Faktoren, oder Nils? Also längerfristiger auch, die in der Gastronomie wirken und die Preise sozusagen hochdrücken.
Genau, dann gibt es sozusagen die Metathemen, die im Grunde genommen auch seit der Pandemie laufen und die das Gewerbe überdurchschnittlich belasten. Das eine ist der Fachkräftemangel. Auch das ist wieder etwas, das haben wir in vielen Branchen. Wir haben in der Gastronomie den Effekt gehabt, es gab im Grunde genommen immer so eine Umwälzpumpe bis zur Pandemie. Es kamen immer junge Leute rein, Studenten, Leute aus dem Niedriglohnsektor, die man dann für ein, zwei Jahre beschäftigt hat in der Gastronomie, dann sind die in ein anderes Gewerbe gegangen, dann kamen die neuen. Und das hat über Jahrzehnte eigentlich ganz gut funktioniert. Dieses System ist mit der Pandemie einmal komplett durchbrochen worden, weil einfach die Arbeit nicht mehr da war. Das heißt, diese Leute haben sich anderswo umgeschaut, sind dann in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gegangen, was natürlich für die Gesamtwirtschaft eigentlich gut ist, aber dazu führt, dass wir in der Gastronomie diese Leute nicht mehr haben und es wesentlich schwerer ist, Arbeitskräfte zu bekommen. Das ist einer von vielen Faktoren, die dazu geführt haben, dass es einfach weniger Kellner, weniger Köche und so weiter gibt.
Und wenn es weniger Köche und Kellner gibt und man härter drum kämpfen muss, dann muss man natürlich höhere Gelder zahlen etc. Also auch da kann man sehen, steigen wieder die Kosten für Gastronomen
wahrscheinlich. Und jetzt kommen wir noch zu einem Effekt, da bewegen wir uns, das müssen wir offen sagen, so ein bisschen in einem spekulativen Bereich. Und zwar gibt es ja, dazu gibt es auch Untersuchungen, einen hohen Anteil an Schwarzgeld in der Gastronomie. Also einfach, man kennt das, dass man gefragt wird, geht nicht auch bar oder so. Also es wird immer noch relativ viel tatsächlich einfach über Barzahlungen gemacht und dann möglicherweise, das müssen wir hier sagen, an den Kassen vorbeigeschoben. Da gibt es durchaus eine Evidenz, dass das auch so geschieht, um halt dann Steuerzahlungen darauf zu vermeiden. Das aber ist schwieriger geworden, weil es jetzt diese Rechnungsbeleg-Ausgabepflicht gibt. Das heißt, die Gastronomen sind eigentlich gehalten, für alles, was sie kassieren, einen Beleg auszureichen. Das wird nicht besonders gut kontrolliert, aber es ändert natürlich das Grundsatzverhalten und das macht es insgesamt auch wieder teurer.
Ja, interessant. Also in Summe viele Gründe, warum trotz nachlassender Inflation insgesamt in Deutschland wir tatsächlich immer noch so viel für Pizza und Pasta zahlen müssen und möglicherweise vermutlich auch noch weiter tun müssen. Übrigens gibt es auch dazu Zahlen, dass deswegen eben nun weniger Leute ins Restaurant gehen. Da gab es im Februar eine Umfrage der Konsumforscher aus Nürnberg vom GfK. Und nach denen haben 52% der Befragten gesagt, sie gehen wegen der höheren Preise im Restaurant jetzt seltener dorthin. Und gleichzeitig fragt man sich natürlich, okay, warum reagieren die Gastronomen darauf nicht? Also warum senken sie nicht einfach die Preise, damit wieder mehr Leute kommen? Da muss ich als Unternehmer sagen, das kann ich verstehen, warum man es nicht tut. Weil wenn man jeden Monat weniger Umsatz hat, ja, oder vielleicht irgendwie in roten Zahlen ist etc., dann ist es einfach schon sehr gewagt, in diese Abwärtsspirale dann noch die Preise reinzusenken. Ja, das heißt ja noch weniger Umsatz. Man hat ja keine Garantie, dass die Leute dann tatsächlich wiederkommen. Also ich fürchte unterm Strich, dass die Gastronomen da wirklich momentan in einem Teufelskreis stecken. Also die Gastronomen, es gibt sicherlich da auch große Unterschiede zwischen einem Sterne-Restaurant und vielleicht einem Imbissbudenbesitzer. Aber ja, unterm Strich ist das wirklich eine Herausforderung für Restaurantbetreiber.
Die Stunde Null. Das Gespräch.
Ja, im Interview dieser Woche geht es, das haben wir eingangs schon so ein bisschen angedeutet, um die Automarke Smart. Und mir geht es ja irgendwie so, wenn ich an Smart denke, dann habe ich eigentlich vor allem Fahrten zum Flughafen im Kopf.
Zum Flughafen? Warum das?
Ich bin ja ein alter Carsharing-Kunde. Nach wie vor habe das immer gerne genutzt. Und zu diesen großen Zeiten von Car2Go, das ist vielleicht vielen noch so als Marke den Leuten im Kopf, also diesem einstigen Carsharing-Unternehmen von Mercedes bzw. Daimler, da konnte man diese Smart-Zweisitzer in vielen Großstädten so von der Straße weg mieten. Das war eigentlich so das Symbol für Carsharing, dieses kleine Car2Go-Auto, dieser kleine Zweisitzer von Smart. Und ich bin damit immer zum Flughafen Berlin-Tegel gefahren. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir auf, okay, den Flughafen Tegel gibt's nicht mehr, Car2Go gibt's nicht mehr und den Smart-Zweisitzer gibt's auch nicht mehr. Ich werde alt irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, also wenn du irgendwann dann den Enkeln davon erzählst, haben die überhaupt keine Ahnung, was du mit Tegel und Smart meinst. Aber gut, zumindest gibt's die Marke Smart jetzt noch. Also vielleicht werden deine Enkel dann schon noch was damit verbinden können, aber nicht mehr diesen Zweisitzer möglicherweise, ne?
Genau, das Problem war für Mercedes-Benz, dass mit dem Smart eigentlich nie wirklich Geld verdient worden ist. Der Spiegel hat sogar mal geschrieben, das sei der größte Flop der Unternehmensgeschichte von Mercedes gewesen. Man hat hunderte von Millionen von Euro verbrannt, so ganz genau weiß das niemand. Aber das war eigentlich so das Grundproblem, weshalb da einfach ein neues Modell gefragt war.
Und das Unternehmen entschied sich dann auch 2019, das Ganze komplett neu aufzusetzen. Also Smart ist jetzt ja ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Autobauer Geely. Und die Autos werden auch nur noch in China gebaut und sehen völlig anders aus.
Der Zweisitzer selbst wird seit kurzem nicht mehr produziert. Dafür gibt es jetzt so rein elektrische Mini-Geländewagen. Die sehen, ja, ich finde, irgendwie ganz gut aus, aber man hat nicht mehr so dieses Einzigartigkeitsgefühl, also so, und das hat überhaupt nichts mehr mit dem ursprünglichen Smart-Konzept zu tun. Man hat das Gefühl, das sind so Autos, okay, davon gibt's schon auch viele andere.
Okay, und wie soll das funktionieren dann künftig?
Das genau ist die Frage, und darüber habe ich mit Wolfgang Ufer gesprochen, diesem Chef von Smart Deutschland. Der hat also sozusagen, seine Aufgabe ist es, diese neuen Smarts in alten Heimatmarkt zu verkaufen. Ufer, das macht die Sache ganz besonders spannend, ist ein alter Mercedes-Hase. Er ist schon seit 2006 bei diesem Unternehmen und kennt so diese ganze Geschichte hinter dem Smart und auch der Metamorphose zu dem neuen Modell ziemlich gut und hat einen sehr guten Überblick über die gesamte Branche. Herzlich willkommen, Wolfgang Ufer, im Podcast Die Stunde Null.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Herr Ufer, der Smart ist ja so ein bisschen zu einem Inbegriff so des Stadtautos geworden, mit diesem Fortwo. Über Jahrzehnte hinweg hat sich für viele Leute auch eingeprägt. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, die neuen Modelle sehen irgendwie so gar nicht mehr danach aus. Was ist da passiert?
Also der Fortwo, der Zweisitzer, das ist schon die DNA für uns als Marke und da kommen wir her, den haben wir auch nicht vergessen. Ich bin auch selber wirklich überzeugter Fortwo-Fan. Wenn wir jetzt aber von einer Neuaufstellung sprechen, wo die Firma einfach sagt, jetzt gehen wir nochmal ganz konzentriert in eine vollelektrische Zukunft mit mehr Marken, also mehr Modellen, Entschuldigung, dann haben wir uns sehr wohl überlegt, welche Fahrzeuge wollen wir als allererstes in den Markt bringen, was macht Sinn, und da ist das Kompaktwagensegment, und das wollten wir eigentlich auch im letzten Jahrzehnt schon immer wieder mal probieren, das Attraktivere im ersten Moment. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch wieder zurückkommen, um beispielsweise mal einen Zweisitzer rauszubringen. Es war einfach wirtschaftlich jetzt viel sinnvoller, in das Kompaktwagensegment zu gehen, vor allem auch jetzt voll elektrisch, wie wir unterwegs sind. Da sprechen wir von dem Hashtag One als Fahrzeug. Das ist ein Kompakt-SUV, der hat im Prinzip die Aufbauform von so ein bisschen einem SUV-Form, und reden wir von Reichweiten von bis zu 440 Kilometer.
Aber fischt man nicht gerade, wenn man in dieses Kompaktwagensegment Prozent reingeht in einem viel größeren Teich. Also weil der Smart hatte ja fast so einen bestimmten Segment, so ein Alleinstellungsmerkmal. Und das geben Sie doch jetzt eigentlich damit auf, dass Sie auf so ein ganz auf ein anderes Segment gehen.
Es ist richtig, aber dieses Segment, in dem der Forte unterwegs war, war im Gesamtvolumen trotzdem noch nicht ausreichend, um alleine wirtschaftlich zu sein, ja, auf Dauer, vor allem als elektrische Marke. Und deswegen ist es für uns im Kompaktwagensegment, da haben wir viel höhere Stückzahlen auch in der Möglichkeit, die wir dann erzielen können, um mal in diese Welt zu starten. Und wir arbeiten auch dran, dass wir irgendwann mal wieder einen Zweisitzer haben, auch wenn ich den heute nicht bestätigen kann.
Das Interessante ist ja, dass es eigentlich immer heißt, diese Kleinwagen sind der optimale Anwendungsfall für die Elektromobilität. Das ist immer so der Satz, den man so in den Sonntagsreden hört. Auf der Straße sieht es dann irgendwie anders aus. Also es werden andere Modelle gekauft. Andere Modelle sind, sagen Sie ja selbst, wirtschaftlich eher tragfähig. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass ein Zweisitzer schon ein super attraktives Fahrzeug ist für Menschen, wenn wir jetzt hier in einer Stadt wie Berlin sind, wo wir mit 2,69 Meter und im Wendekreis einfach optimal auch in die Parklücken passen. Trotzdem ist es oft so, dass ein Zweitfahrzeug jetzt gerne auch genommen wird mit mehr Plätzen, wo man dann auch mal Kinder unterbringt oder etwas transportieren kann und dass dann einfach eine größere Anzahl von Menschen eher diesen mehr Platz, mehr Raum will. Und deswegen haben wir unsere Fahrzeuge, die ersten zwei, die wir jetzt gebracht haben, auch genau dahingehend optimiert. Das sind Kompaktfahrzeuge mit etwa 4,20 Meter, 27 Größe. Und die bieten aber im Innenraum, weil sie echte elektrische Fahrzeuge der ersten Sekunde sind, den Platz einer Mittelklasse-Limousine. Also es ist in der Form schon auch sehr urban gedacht, weil wir einfach den Kunden hier sehr viel Raum bieten und natürlich tolle vollelektrische Fahrzeuge mit einer entsprechenden Reichweite und Ladegeschwindigkeit.
Was würden Sie denn sagen von dieser Ursprungsidee des Smart, die viele Leute ja so im Kopf haben? Wie viel steckt davon denn noch in dem drin, was Sie jetzt da produzieren und verkaufen? Da
muss ich vielleicht was verraten. Also unsere Fahrzeuge sind geboren in den Designstudios in Sindelfingen, Böblingen bei Stuttgart. Das sind auch die gleichen Menschen, die damals den Forte gezeichnet haben. Also diese Menschen haben unsere ersten 9 Fahrzeuge designt und haben damit sehr viel Herzblut und Liebe den Hashtag One und Hashtag 3 designt und da stecken schon noch viele Elemente drin im Design. Wir haben zum Beispiel das aufgelegte Dach, was so ein bisschen in die Tridion-Zelle erinnern soll, aber natürlich auch, dass es voll elektrische Fahrzeuge sind. Das ist für uns auch was ganz Wichtiges, was wir mitbringen. Oder aber auch so Eigenheiten, dass wir diesen Fahrzeugen 22 Kilowatt AC-Ladeleistung mitgeben. Das ist auch was aus der Smart-Welt und ganz besonders.
Können Sie mal kurz sagen, was das bedeutet? Also für Leute, die jetzt mit der Elektromobilität nicht
Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Möglichkeiten zu laden. Wenn man hier in der Stadt unterwegs ist, dann findet man oft AC-Ladesäulen. Ja, das bedeutet, die dann bis zu 22 Kilowatt laden können pro Stunde. Und hier haben wir einfach die höchste mögliche Ladeleistung in den Autos verbaut. Das bedeutet, ich habe in 3 Stunden, wenn das Auto komplett leer wäre, das Auto geladen, während es hier beispielsweise auf einem Supermarktparkplatz steht. Natürlich gibt es auch die Schnelllademöglichkeit. Das ist das sogenannte DC-Laden. Hier gehen wir auf bis zu 150 Kilowatt pro Stunde. Bedeutet, das Fahrzeug ist auf 80% in spätestens 30 Minuten. Also hier haben Sie einfach schon eine sehr, sehr schnelle Ladeleistung, sodass das Thema Laden eigentlich kein großes Thema ist. Wenn ich das einbaue jetzt auf einer Autobahnfahrt, da gehe ich mal kurz ums Eck, trinke einen Kaffee und kann eigentlich wieder weiterfahren.
Schnellladen, das ist das, was man zum Beispiel von den Autobahnraststätten kennt, wo es ja mittlerweile eigentlich fast an allen Raststätten die Ladesäulen gibt, an denen tatsächlich dann die Schnelllademöglichkeiten bestehen.
Richtig, ja.
Und dafür sind die Fahrzeuge jetzt bei Ihnen auch ausgelegt.
Genau, also im Prinzip heute redet man davon, dass man, so ist es zumindest aus unserer Sicht, dass Autos ab 400 Kilometer Reichweite, und wir haben Fahrzeuge, die sind zwischen 440 und 455 Kilometer möglich zu fahren nach dem WLTP-Standard, der einfach auch strenger nochmal drauf schaut. Da stellt sich dann die Frage, wie viel mehr Reichweite muss ich verbauen? Muss die Batterie größer werden? Wird das Fahrzeug teurer? Oder fokussiere ich mich auf eine schnelle Ladegeschwindigkeit? Dass ich einfach, wenn ich dann in diesen 10% der 90% der Fälle fahre ich womöglich immer nur pro Woche eine kleine Distanz. Wenn ich dann wirklich mal über Land fahre, wie schnell kann ich da wirklich von A nach B kommen und kann diesen Ladepunkt sehr schnell erledigen? Das ist im Prinzip die neue Reichweite aus unserer Sicht.
Sie haben jetzt ja mehrfach den Schwerpunkt darauf gelegt, dass Sie batterietechnisch angetriebene Fahrzeuge anbieten, also Elektromobilität, und dass das auch im Schwerpunkt dessen steht, was Sie tun. Auf der anderen Seite sehen wir im Moment, dass die Elektromobilität in Europa und Deutschland so ein bisschen unter Druck geraten ist, vielleicht sogar weltweit, wenn man so will, wenn man sich jedenfalls die Wachstumsraten anschaut, die Steigerungsraten beim Verkauf von Elektroautos, das geht zurück. Der Markt wächst, aber nicht mehr ganz so stark wie noch in den vergangenen Jahren. Was bedeutet das für Sie als Unternehmen?
Ja, dass wir da natürlich schon mittendrin stecken. Wir sind überzeugt, dass Elektromobilität der richtige Weg ist. Deswegen machen wir das übrigens. Seit 2019 sind wir der erste Hersteller, der umgestellt hat auf Elektromobilität. Wir hatten 2011 die ersten Fahrzeuge in der Produktion und sind da schon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und es ist die Frage, wie schnell passiert das jetzt? Jetzt haben wir womöglich für den Augenblick mal einen Rückschlag, dass wir ein bisschen mehr Zeit brauchen, um den Ausbau herzustellen. Aber trotzdem sehen wir bei uns eine positive Richtung. Das heißt, das Wachstum ist da. Jeden Monat schaffen wir da mehr. Und dann glaube ich, dass man auch speziell drauf schauen muss, was heißt es in der Elektromobilität? Wo genau ist das Problem? Ist das wirklich im Kompaktwagen, in der Kompaktwagenklasse? Glaube ich nicht, weil das sind genau die Fahrzeuge, die eigentlich 100% auch für die Kunden funktionieren in der heutigen Funktionalität. Und zum Zweiten glaube ich, man muss dem Thema auch nochmal Zeit geben. Wir schauen zurück auf 140 Jahre Verbrenner und haben jetzt die Elektromobilität aktiv hier bei uns, auch in den Fördermitteln und Entwicklungsgeldern, sagen wir mal 10 Jahre, 15 Jahre, wo wir ernsthaft uns damit beschäftigen. Ich glaube, wenn wir da jedes Jahr schauen, was da an neuer Technologie, Reichweiten, Ladepower und so weiter kommt, vor allem aber auch zusammen mit der Infrastruktur, ich glaube, da werden wir definitiv am Ende gut rauskommen. Deswegen ist es ein Weg, aber wir wissen, dass wir ankommen.
Aber trotzdem vielleicht nochmal daran anschließend, warum ist es so schwer, das im Markt zu etablieren? Wir haben ein Regulierungsumfeld, das in diese Richtung weist. Wir hatten Förderbedingungen, die das erleichtern sollten. Man kann auch sagen, dass die Autos ja technische Vorteile aufweisen, wahrscheinlich auch weniger Verschleiß, vom Fahrverhalten durchaus attraktiv sind. Warum setzt sich das so schwer am Markt durch?
Also Sie sprechen ja indirekt jetzt auch beispielsweise so einen Förderstopp an, der natürlich Menschen verunsichert. Und wir reden jetzt hier von Bürgern, die über Nacht erfahren, dass sie mit für die Menschen dann auch viel Geld nicht rechnen können. Das war für uns natürlich dann sofort auch der Grund, warum wir da eingesprungen sind. Das war noch an diesem Wochenende damals. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Und im Verlauf dann stellt sich die Frage, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ist dann Elektromobilität noch, weil es nicht mehr gefördert wird, die richtige Technologie? Da gab es eine große Verunsicherung und die haben wir im Januar auch gesehen. Mittlerweile muss ich aber sagen, gibt es leichte Anzeichen, wo wir sehen, da gibt es eine Erholung und Menschen kaufen die Fahrzeuge halt nicht nur wegen der Förderung, sondern weil sie ein elektrisches Fahrzeug wollen.
Da stellt sich ja die Frage, ob so eine Förderung dann überhaupt sinnvoll ist, wenn die vom einen Tag auf den anderen verschwinden kann, weil die Verunsicherung ist ja wahrscheinlich der schlimmere Effekt, als wenn man einfach sagen würde, wir versuchen den Fahrzeugen am Markt eine Chance zu geben.
Ja, man hätte womöglich auch ein bisschen mit Fristsetzungen oder vorausschauenden Informationen Markt und Hersteller da einfach in eine andere das besser abwickeln können. Aber ich glaube, da wurde viel drüber gesprochen. Da sind wir auch jetzt über den Punkt drüber. Jetzt müssen wir schauen, dass wir mit der Situation leben können. Und neben der Förderung ist für mich auch nochmal ganz wichtig, dass wir Infrastruktur weiterentwickeln. Ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Und dann wird sich die Elektromobilität durchsetzen.
Mit Infrastruktur meinen Sie Ladeinfrastruktur beispielsweise, die ja immer noch, sie wächst, aber ist noch, immer noch rudimentär.
Es gibt Punkte, wo sie schon ganz gut ist. Ich glaube, niemand wird auf einer Autobahn mit einem elektrischen Fahrzeug liegen bleiben. Da sind wir wirklich top ausgestattet. Aber jetzt gilt es auch nochmal in die Städte zu schauen. Ich bin ein wahnsinniger Fan, dass jetzt beispielsweise Supermarktketten auch Ladeinfrastruktur anbieten. Ich habe das auch bei mir in der eigenen Stadt, wo ich Schnellladesäulen habe an einem Supermarkt. Das ist der optimale Fall, dass während ich einkaufe, kann ich das Auto laden, auch noch zu günstigen Konditionen. Das finde ich einfach ganz toll. Das sind Punkte, wo ich sage, da kann man sicher nochmal dran gehen. Und übrigens, wenn wir immer davon sprechen, Elektromobilität soll sich durchsetzen. Ich finde, am Ende muss man leben und leben lassen. Es gibt Menschen, die weiter einen Verbrenner fahren wollen oder müssen. Und da haben wir auch kein Problem damit. Aber wir sehen genauso, dass es Menschen gibt, die elektrisch fahren und die werden auch weiterfahren. Und ich sehe auch, dass es jeden Tag mehr sind. Und das ist im Prinzip unsere Zielgruppe.
Sie haben auf den Förderstopp ja als Unternehmen auch reagiert. Was haben Sie da genau gemacht? Zumindest in der Außendarstellung?
Also wir sind sofort hin und haben an dem Wochenende die Kunden informiert, dass wir einspringen werden, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass wir diese Förderung übernehmen. Und das war ja einmal die noch volle Förderung in 2023 und dann gab es ja auch noch die abgesenkte Förderung in 2024. Und zwischenzeitlich, nachdem wir diese Förderthematik im Prinzip beendet haben, haben wir auch eine eigene Smart-Umweltprämie jetzt bei uns im Verkauf. Das heißt, ein Kunde, der heute bei uns ein Fahrzeug kauft, der kriegt von uns schon eine zusätzliche Unterstützung, dass das Fahrzeug einfach für ihn auch oder für die Person leistbarer ist. Und das ist in Summe natürlich kein Thema, was selbstverständlich ist, aber für uns ist es wichtig, dass wir da Raten auch zur Verfügung stellen, Konditionen, dass die Elektromobilität auch wirklich in der Masse nutzbar ist und beschaffbar.
Aber das heißt ja dann übersetzt einfach ein Rabatt, der vom Unternehmen gewährt wird. Das hat dann ja nichts mehr mit einer Förderung zu tun,
genau.
Sozusagen staatlich
hinterlegt.
Das heißt, das geht bei Ihnen auf die Marge letztendlich.
Absolut, und das ist auch ein guter Punkt, das auch mal anzusprechen, weil es wird dann schon immer gedacht, ja, wir hatten die Marge übrig. Ich glaube, in der Elektromobilität hat niemand eine Marge übrig. Das bedeutet, für uns ist es wirklich hart. Wir müssen die uns ersparen, dass wir das an der Stelle jetzt auch zur Verfügung stellen. Und das ist im Prinzip aber was wir als wichtigen Punkt erachten, dass wir unser Wachstum weiter an der Stelle finanzieren.
Sie haben ja vorhin deutlich gemacht, dass sozusagen die Hirne, die Designer hinter den Fahrzeugen nach wie vor da sitzen, wo sie auch schon bei den ersten Smart-Modellen gesessen haben. Produziert werden die Fahrzeuge ja nicht in Europa, sondern in China, da sie mit einem chinesischen Unternehmen zusammenarbeiten, in einem Joint Venture mit Geely. Mhm. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit? Mhm. Wie genau läuft das?
Also wir haben zwei Shareholder. Das ist einmal die im großen Stil uns unterstützen. Das ist Mercedes-Benz und das ist Geely. Und die komplette Zusammenarbeit erfolgt so, dass wir im Prinzip die Fahrzeuge konzipiert bekommen über das Mercedes-Benz Design-Team, was uns die ersten Konzepte zeigt, was Autos ausdesignt, innen und außen. Wir dann mit unserem Produktmanagement natürlich Spezifikationen vorgeben und dann eine eigene Smart-Entwicklung haben, die dieses Thema auf die Beine stellt.
Die auch noch in Deutschland sitzt?
Nee, die ist dann okay. Größtenteils schon in Shanghai. Aber gehört zu Smart, ist also sind Kollegen von mir. Und dann haben wir die Möglichkeit, von unserem zweiten Shareholder Geely auf eine Plattform aufzusetzen, die einfach sehr, sehr leistungsstark ist und auch sehr, sehr effizient an der Stelle. Und da sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt in den heutigen Zeiten so eine Kooperation über diese Kontinente hinweg auch positiv gestalten können. Das ist schon was Besonderes.
Das heißt, das ist nicht nur eine verlängerte Werkbank, wenn man so will, sondern da ist schon auch noch Entwicklungsarbeit drin, die auch in China stattfindet.
Also wir haben eine eigene Smart-Entwicklung, die in China sitzt. Ja, das ist richtig, aber ist quasi Teil der Smart-Firma und wir nutzen eine Geely-Plattform, um unsere Fahrzeuge da drauf zu setzen. Also die Technologie, die Geely zur Verfügung stellt.
Jetzt ist das ja so ein bisschen riskant. Ich habe gestern Daten der deutschen Automobiltreuhand gesehen, also eines Datenanbieters für die deutsche Autoindustrie, wenn man so will. Die haben eine Umfrage gemacht und da sagen fast 90% der Befragten, dass der Kauf eines Autos chinesischer Herstellung für sie nicht in Frage kommt. Das fand ich erstaunlich hohen Wert dafür, dass wir ja sehen, dass viele Anbieter gerade auf den Markt drängen. Sind Sie eigentlich ein chinesischer Anbieter nach dem Selbstverständnis oder ein chinesischer Hersteller nach dem Selbstverständnis?
Also ich persönlich sehe uns so nicht, vor allem weil wir auch sehr stark europagetrieben agieren. Das fängt schon an den Fahrzeugen, wie wir die spezifizieren und wie wir die aufbauen. Natürlich am Ende haben wir dort eine Produktion, aber die Autos sind aus Europa gedacht. Nicht nur, die sind international natürlich spezifiziert, aber die haben ganz viele Themen in den Fahrzeugen, auch in der Software, was immer eine größere Rolle auch spielt, wo wir glauben, dass da deutsche Kunden, europäische Kunden absolut zufrieden sind und die Rückmeldung haben wir auch.
Also Ihnen begegnet dieses Vorurteil, wenn man so will, nicht oder diese Bedenken?
Nee, ich finde die Zahl dramatisch, die Sie da aufrufen, das hätte ich so nicht eingeschätzt, nein, nicht aus unserer Perspektive.
Also das ist wirklich eine Umfrage, die jetzt ganz aktuell ist, von 88% war, glaube ich, der Wert. Ein bisschen anders war es bei Neukäufern, also die ganz neu in den Markt kommen und die sich ein erstes Fahrzeug zulegen, aber auch da war es über 80%, glaube ich, der Wert. Hat mich auch überrascht. Sie haben gerade Software und Technik im Fahrzeug angesprochen. Das heißt ja immer, dass die asiatischen Hersteller den Europäern da so ein bisschen voraus sind, was ja das Auto auch als rollender Computer angeht, Unterhaltungselektronikangebote und so weiter. Was würden Sie sagen, ist da sozusagen der springende Punkt, mit dem Sie an die Kunden rangehen?
Es ist, ich würde nicht nur sagen asiatische Hersteller. Ich glaube, da gibt es auch andere Hersteller, die das ganz gut können, die Software im Fahrzeug. Und ich glaube, der Kernpunkt ist, dass wenn diese neueren Fahrzeuge, dass das im Prinzip rollende Computer sind. Und die Frage ist, wie kann ich diese Over-the-Air ansprechen? Wie kann ich die Software, die in dem Fahrzeug ist, wir reden ja auch von den neuen Fahrzeugen, immer weniger Schaltern, man versucht Dinge zu automatisieren, man versucht Dinge über Sprache zu regeln. Wie kann ich diese Software, die einen sehr großen Einfluss auf mich und auf die Zeit, die ich im Fahrzeug verbringe, hat, wie kann ich die über die Luft, also im Prinzip über ein Datensignal verändern, aktualisieren, updaten. Und der das kann, der beherrscht da sehr, sehr viel und kann da sehr effizient das Fahrzeug wie ein Handy, wie eine App in einem Handy im Prinzip fortentwickeln und auch auf die Kunden hören. Das haben wir. Wir haben eine riesen Community bei Smart, also mehrere Communities, die treffen sich in 2 Wochen zum Beispiel, machen das erste Fan-Treffen. Da sind fast 100 Kunden, die sich da zusammen treffen. Die geben mir Rückmeldung und wir bauen das quasi in die Software ein und spielen das over the air in die Fahrzeuge. Und wenn Sie das beherrschen, können Sie immer sicherstellen, dass die Kunden glücklich sind.
Das heißt, da reden wir jetzt gar nicht unbedingt nur von Unterhaltungsangeboten, sondern auch
alles. Sie können also alle möglichen Geschichten, allein schon, dass Sie zum Beispiel das Radio links ist und nicht rechts am Bildschirm oder dass es irgendwie die Sender in einer anderen Form abspeichert oder dass sie Spotify an der Stelle platzieren können. Da gibt es so viele Themen, die sie gestalten können. Da geht es aber auch um Fahrzeugverhalten beispielsweise, Rekuperationsmodi. Sie müssen sich immer in Recht und Gesetz halten, aber sie können da schon das Fahrzeug optimieren. Wir reden da von 75% der Inhalte eines Fahrzeugs über Software gestalten und das über over the air. Das ist die Flexibilität, die in den neuen Fahrzeugen möglich ist. Und wenn Sie das beherrschen, dann haben Sie natürlich einen riesen Vorteil.
Es gab ja sogar diese Geschichten, dass bei Tesla-Fahrzeugen, glaube ich, die Ladekapazität der Fahrzeuge over the air erweitert wurde, als es diesen Sturm gab vor ein paar Jahren in den USA.
Also ich will jetzt nicht über Tesla reden, aber ich mache ein Beispiel aus unserer Welt. Wir haben vor ein paar Wochen kalten Tagen, wollten wir auch nochmal Danke sagen an unsere Kunden und haben allen Kunden die Lenkradheizung einfach aufs Auto geschickt mit einem Knopfdruck. Mhm. Und dann haben die eine Software runtergeladen und hatten plötzlich ein beheiztes Lenkrad.
Also es ist nicht, dass es dann plötzlich warm wurde oder unvermittelt. Oder?
Also sie mussten es schon anstellen, aber danach wurde es warm.
Okay. Das Unternehmen ist noch nicht profitabel oder wann wird es soweit sein? Wie läuft das?
Wir haben einen Business Case natürlich und da müssen wir, sage ich mal, unsere Zahlen bringen über die nächsten Jahre. Ich habe ja auch gesagt, dass wir mehrere Modelle jetzt lancieren. Da wird es auch die nächsten Wochen nochmal Neuigkeiten geben und den Plan, den setzen wir fort und werden dann, sage ich mal, auch unsere Ziele schaffen.
Und Sie haben gesagt, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass der V2, also dieses Modell, auch nochmal in irgendeiner Form nochmal neu aufgelegt wird?
Ja, also wir wollen das ja auch alle. Also vor allem Menschen, wir haben ganz viele, weil Sie das vorher auch gefragt haben, ehemalige Smart-Leute aus der ursprünglichen Zeit. Mein Kollege, der Europachef, der ist 98 schon bei Smart gewesen. Ich bin jetzt schon über 11 Jahre bei Smart. Also wir hängen da wirklich mit Herzblut an der Marke und wir wollen alle irgendwann einen V2 sehen. Das muss ich einfach nur wirtschaftlich darstellen. Aber wenn wir den irgendwann mal zeigen, wird es der beste V2, den es jemals gab.
Das müssen Sie jetzt sagen.
Da sind wir auch überzeugt davon. Das sieht man an den heutigen Autos schon, dass das so ist.
Und Produktion in Europa nochmal zu machen, ist ausgeschlossen?
Oder nein, das will ich auch sagen. Es sind auch Sachen, wo wir natürlich drüber nachdenken. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da nicht drüber nachdenken, irgendwann mal in Europa hier eine Produktion zu haben. Also die Gespräche, da gibt es Überlegungen, kann ich heute auch nichts bestätigen, aber es ist nicht so, dass das für uns kein Thema ist. Im Gegenteil.
Ich bin sehr gespannt, wie der V2 dann irgendwann mal aussehen wird, wenn er dann kommt. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Ufer, für das Gespräch.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Ja, Martin, du hast selbst auch Erfahrung mit dem Smart, oder? Mit dem, auch so einem richtigen Zweisitzer.
Ja, genau. Wir hatten so einen Zweisitzer und ich fand den wirklich, muss ich sagen, richtig praktisch. Also so dieses klassische Argument für den immer, dass man in der Stadt dann irgendwie schnell einen Parkplatz bekommt und es einfach so ein schneller, kleiner Flitzer ist irgendwie. Also da habe ich schon eine gewisse nostalgische Verbindung.
Vielleicht kommt er ja auch wieder. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn Sie wiederkommen in der nächsten Woche, wenn wir dann unsere nächste Folge bringen. Und ich hoffe, Sie hatten Spaß und verabschiede mich für diese Woche. Alles Gute und tschüss.
Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.